Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Und? Am Wochenende auch unterwegs? Na klar, sagt die Birkenpolle. Die Birken sind nämlich die Ersten, die uns in Sachen Heuschnupfen dieses Jahr zu schaffen machen. Thomas Dümmel, Meteorologe von der Freien Universität Berlin, sagt, das Wetter wird gut, ja, das finden nicht nur wir gut, sondern auch die Birkenpollen. Wie wir uns ohne harte Medizin davor schützen können, mit Birkenpollennetz zu Hause oder richtig Haare kämmen, das hört ihr gleich. Außerdem ist er auch wieder unterwegs, der Ex-Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont. Er kommt unter Vorlagen frei aus der JVA Neumünster. Was heißt das jetzt für Spanien, für Deutschland und für Puigdemont? Und wir sprechen gleich mit Marc Benecke über die DNA. Denn vor 65 Jahren wurde sie entdeckt, die DNA. Und ohne diese Entdeckung wäre Marc Benecke heute
wahrscheinlich irgendwie Käfer- oder Fledermausforscher.
Ist er aber nicht. Er ist Forensiker und Kriminalbiologe und in diesem Podcast. Das alles gibt's jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Der ehemalige Regionalpräsident von Katalonien, Carles Puigdemont, hat heute in Neumünster 75.000 Euro auf den Tisch gelegt und durfte dann erstmal raus aus der JVA. Und er hat sich dann auf Deutsch auch bedankt.
Ich möchte mich bei allen bedanken für die Hilfe und Solidarität. Vielen Dank.
Das klingt jetzt erstmal versöhnlich. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Entwicklung heute für uns verfolgt. Wie war er denn so drauf?
Ja, ganz gut, würde ich sagen. Sah in seinem grauen Anzug auch ganz gut aus. Dafür, dass er ja die letzten 12 Tage auf 9 Quadratmetern in der Zelle verbracht hat. Puigdemont hat die Gelegenheit vor der versammelten internationalen Presse dann aber auch genutzt, um seine Position nochmal klar zu machen. Er sagte, es sei eine Schande, dass es in Europa überhaupt politische Gefangene gebe. Und er forderte, dass auch die anderen katalanischen Politiker aus der Haft entlassen werden. Denen wird übrigens allen Rebellion, Veruntreuung und Ungehorsam vorgeworfen.
Will Puigdemont denn weiter für die Unabhängigkeit Kataloniens kämpfen?
Ja, das hat er ja auch vor seiner Entlassung unter anderem per Twitter nochmal klar gemacht. Und heute hat Puigdemont nochmal betont, dass der Kampf für die Unabhängigkeit aus seiner Sicht ein Kampf für die Demokratie ist. Bei der Freilassung heute äußerte sich auch Puigdemonts Anwalt Wolfgang Schobenburg von den Journalisten.
Für alle Beteiligten in Europa wäre es das Beste, würde Spanien einen anderen Weg beschreiten und interne Konflikte nicht mit Mitteln des Strafrechts auszutragen versuchen, sondern zum friedlichen Dialog zurückfinden, wie von Herrn Puigdemont angefordert.
Ja, also da wird schon klar, dass die beiden es so sehen, dass die Spanier auf Konfrontationskurs sind und nicht Puigdemont, der für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien kämpft.
Wie ist es denn jetzt eigentlich? Darf Puigdemont raus aus Deutschland?
Nope. Raus aus Deutschland geht erstmal nicht. Stattdessen muss er sich einmal pro Woche bei der deutschen Polizei melden und auch bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein. Und denen muss Puigdemont auch sagen, wo er jetzt die nächsten Wochen verbringt. Auch wenn er den Aufenthaltsort wechselt. Weil die ihn nämlich ja eventuell nochmal sprechen müssen. Aber raus aus Schleswig-Holstein darf er schon. Und das sind eben die Auflagen, unter denen er heute gegen eine Kaution von 75.000 Euro raus durfte aus
Gut.
dem Gefängnis.
Ja, die Vorwürfe gegen ihn sind mit dem Urteil der Richter in Schleswig-Holstein natürlich jetzt nicht vom Tisch, ne?
Nee, genau. Die haben ja nur entschieden, dass er wegen Rebellion nicht strafrechtlich verfolgt werden kann. Was aber wiederum heißt, dass auch die Spanier Puigdemont deswegen nicht mehr anklagen können. Das ist nach europäischem Recht so geregelt, dass die Entscheidung der deutschen Richter jetzt akzeptieren müssen. Also die Rebellionsdiskussion ist mit der Entscheidung von gestern jetzt vom Tisch. Es gab aber ja noch einen anderen Vorwurf gegen Puigdemont und der lautete Untreue. Und deswegen könnte er schon noch an Spanien ausgeliefert werden. Ob und wann das passiert, ist aber noch offen. Das wird jetzt geprüft und dann nochmal extra verhandelt. Auf jeden Fall geht es für Puigdemont jetzt aber nicht mehr um 30 Jahre Haft, sondern maximal um 8.
Was sagen die Spanier und die Katalanen zu diesem Urteil?
Ja, die spanische Regierung ist natürlich nicht so glücklich mit der Entscheidung, weil die gerne gehabt hätten, dass Puigdemont in Madrid der Prozess gemacht werden kann. Aber die deutschen Richter haben eben jetzt so entschieden und da muss man jetzt abwarten, wie die spanische Justiz damit umgeht. Die Katalanen waren natürlich zufrieden. Der katalanische Parlamentsabgeordnete Eduard Pujol aus Puigdemonts Partei zum Beispiel.
Das, was die spanische Justiz nicht verstehen wollte, hat nun die deutsche Justiz verstanden und die Freilassung von Carles Puigdemont erlaubt. Und die belgische Justiz hat das Gleiche getan mit unseren Ministern, die dort festsaßen.
Ja, denn in Belgien saßen ja auch drei katalanische Politiker in Haft und auch die sind gestern schon freigelassen worden.
Carles Puigdemont ist heute gegen 75.000 Euro Kaution aus der JVA in Neumünster freigekommen. Nach Angaben von Parteifreunden, da will er auch bald eine Pressekonferenz geben und zwar in Berlin. Informationen dazu waren das von Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So klein und so viel Macht, die Sojabohne. Um sie geht's im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagt, wenn du Donald Trump unsere Waren in den USA mit satten Strafzöllen belegst, dann kontern wir ganz einfach und besteuern euren Soja mit 25%. Was bedeutet das? Darüber habe ich heute mit der Wirtschaftsjournalistin Sandra Pfister gesprochen. Wollte wissen, warum können die Chinesen Trump mit dieser Drohung denn eigentlich so unter Druck setzen?
Die können das, weil die Sojabohne eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte ist, was die USA nach China exportieren. Sojabohnen sind mengenmäßig das Wichtigste, was die da hinschicken. Man sieht es schon an den Börsen. Da ist der Sojapreis so heftig gefallen, kurz nachdem China Strafzölle angedroht hat. Das zeigt, die Sojabohnen sind wirklich eine sehr scharfe Waffe im Handelskrieg. Auch wenn man denken könnte, na ja, mit anderen Sachen, mit Zöllen auf Industrieprodukte, auf Autos und so weiter, da könnten die Chinesen Trump noch viel stärker eins reinwürgen. Aber die Sojabohne, die ist gut für die psychologische Kriegsführung. Weil, wenn man so will, man damit Trumps Kernwählerschaft treffen kann, das sind die Sojafarmer. Die sitzen alle im Mittleren Westen, in Indiana, in Ohio. Das sind die Bundesstaaten, die im großen Stil für Trump gestimmt haben. Und die Farmer dort, die haben sich größtenteils komplett spezialisiert auf Soja für Fernost. Das haut denen richtig ins Kontor, wenn der Hauptabnehmer China sagt, wir machen da nicht mehr mit. Wir machen durch Zölle eure Sojabohnen so teuer bei uns, dass niemand die mehr kaufen will.
Also man kann es durchaus als einen direkten Angriff auf Trump dann auch sehen, wenn seine Wählerschaft betroffen ist. Das war jetzt die Sicht auf die USA. Lass uns noch mal ganz kurz nach China schauen. Wieso importieren die eigentlich so viele Sojabohnen? Kommen die nicht ursprünglich auch aus der Gegend dort?
Ja. Die Sojabohne kommt aus Ostasien. Die Chinesen haben schon vor 5000 Jahren die Sojabohne angebaut, aber ironischerweise müssen sie heute die allermeisten Sojabohnen importieren, weil nämlich der Verbrauch oder weil die Nachfrage nach Soja im Land so stark zugenommen hat.
Was machen die alles mit Sojabohnen?
Essen, also zum einen klar, Tofu ist eines der Grundnahrungsmittel in China, dann gibt es Sojasauce, Sojamilch, Sojasprossen, alles. Aber da wandert gar nicht mal der Hauptteil des Sojas hin, dass die Chinesen so viel Soja brauchen, fast 7-mal mehr als alle Länder der Europäischen Union zusammen. Das liegt vor allem daran, dass die Chinesen jetzt so viel mehr Fleisch essen. Da geht die Sojabohne einmal durch das Huhn durch und dann durch das Schwein. Also die brauchen all die Sojabohnen und das Sojamehl vor allem, um damit die Schweine zu füttern. Die Chinesen sind wohlhabender geworden, die essen weniger Reis und dafür viel mehr Schweinefleisch. Die Chinesen sind sogar die weltweit größten Produzenten und Konsumenten von Schweinefleisch. Sie brauchen Soja vor allem, um die Schweine zu füttern. Und deshalb gehen 2 von 3 Sojabohnen, die irgendwo auf der Welt wachsen, nach China.
Falls Trump jetzt ernst macht mit den Zöllen und die Chinesen dann auch ernst machen mit den Zöllen auf Soja, wo bekommen die Chinesen überhaupt ihr Soja dann noch her?
Sie könnten versuchen, mehr aus Brasilien und Argentinien zu kriegen. Das sind mit großem Abstand hinter den USA die anderen beiden großen Länder, die Soja anbauen. Argentinien ist allerdings zu klein, die Anbaufläche ist zu klein, um die Produktion noch großartig zu steigern. Und Ökonomen sagen, ähnlich große Mengen wie aus den USA, die können nur aus Brasilien kommen. Aber Brasilien hat, weil die Nachfrage ohnehin aus Asien schon so gewachsen ist, schon in den vergangenen Jahren Regenwald gerodet ohne Ende. Da ist das Limit erreicht, also aus Umweltschutzperspektive schon lange. Da gibt es auch einfach nicht mehr so viele freie Flächen. Die Chinesen werden also wahrscheinlich für ihre Strafzölle auf US-Sojabohnen auch einen Preis bezahlen. Sie bezahlen dann entweder mehr für Soja oder sie verfüttern weniger davon, also essen weniger Fleisch. Dass sie selbst mehr Soja anbauen könnten, sie sind immer noch im Moment der 4. oder 5. größte Anbieter weltweit, das schwankt. Also, dass sie dann selbst die Produktion wieder hochfahren können, da sind viele eher skeptisch, denn Ackerland ist total knapp in China und ohnehin verseucht mit zu vielen Pestiziden.
Die Sojabohne, sie kommt gerade ganz groß raus. Leider ist der Anlass kein positiver, denn wenn die USA ernst machen mit den Strafzöllen gegen China, dann macht China ernst und besteuert unter anderem Soja mit bis zu 25%.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden übers Petzen, das Verpfeifen, das Ausplaudern. Anschwärzen. Haben wir alle schon mal gemacht, bisschen häufiger vielleicht, als wir jünger waren. Aber woher kommt's eigentlich? Der Duden sagt, Petzen kommt aus der Studentensprache, vielleicht ursprünglich gaunersprachlich, zu Hebräisch Patzeh, den Mund aufreißen. Wann wir das machen und wann es okay ist zu petzen, das hat Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler für uns und für heute rausgefunden.
Petzliese. Gut. Das Wort habe ich jetzt wahrscheinlich das letzte Mal in der Grundschule benutzt. Aber ja, ich war eine. Jahre ist's her. Eine Petzliese.
Meine Tochter petzt immer und das ärgert mich.
Verständlich. Das Internet ist voll von Hilferufen verzweifelter Eltern. Ah, mein Kind ist eine Petze. Jetzt gibt es Entwarnung. Neue Forschung kommt zu dem Ergebnis, kleine Kinder soll man petzen lassen. Denn petzen hilft ihnen, die Regeln des Miteinanders zu verstehen.
Habt ihr als Kinder gepetzt?
Nee. Gepetzt?
Ja. Nein?
Nein.
Auf jeden Fall.
Die einen also mehr, die anderen weniger.
Na, wenn man seine Schwester ärgern will, macht man das heute auch noch so. Aber eigentlich nicht, weil es fies ist.
Nicht alle Charaktereigenschaften sind uns angeboren. Einige entwickeln wir auch im Laufe unseres Lebens. Aristoteles unterteilte die Tugenden des Menschen in die des Verstandes und die der Ethik. Die Ethiktugenden, die muss jeder von uns eben erst entwickeln.
In seiner Theorie ist es tatsächlich auch so, dass wir das Maß, die rechte Mitte finden müssen. Und die ist aber jeweils unterschiedlich, je nach unseren Vermögen.
Das ist Rita Molzberger. Sie ist Philosophin. Als ich sie frage, ob sie mir etwas zum Petzen erzählen kann, schreibt sie, mieses und schönes Thema. Aber warum hat Petzen so ein negatives Image? Erwachsene petzen ja nicht mehr. Wir verraten, wir verpfeifen, wir denunzieren. Es gibt kein einziges Wort, das diese Handlung irgendwie positiver darstellt.
Ist tatsächlich schwierig, weil es ja eine eher negativ, insofern als negativ beschränkend heißt, also was wegnehmen wollen. Insofern ist es recht logisch, dass wir da so im negativen Begriffsfeld sind.
Petzen hat also ein Imageproblem und das nicht ganz zu Unrecht. Aber im Laufe des Erwachsenenwerdens erledigt sich das Problem meist von ganz alleine.
Habe ich nie aufgehört mit.
Du petzt immer noch?
Ich petze immer noch.
Okay, meistens erledigt sich das Problem von alleine. Wir lassen das Petzen sein. Warum?
Weil niemand gerne snitcht ist, keine Ahnung.
Weil sie sich keine Feinde machen wollen.
Irgendwann wird uns halt klar, dass das Petzen für den Betroffenen negative Konsequenzen hat. Und auch das, was wir gerade machen, jemand anders uns auch antun kann.
Ja, das ist so die klassische goldene Regel, ne? Die wird heute dann gerne mit Gefühlen begründet. Man fühlt sich da nicht gut. Man kann das auch verstandesmäßig begründen. Da wären wir beim kategorischen Imperativ, bei Kant.
Der kategorische Imperativ. Darf das, was ich da gerade mache, zur Maxime des menschlichen Handelns werden? Oder anders gesagt, möchte ich in einer Welt leben, in der alles und jeder petzt, in der jeder Kontrolle über jeden ausübt?
Was man, glaube ich, berücksichtigen muss, ist, dass man mit dem Petzen, ich mache jetzt so Anführungszeichen in der Luft, eingesteht, dass man mehr Vertrauen in die höhere Instanz hat, als Glauben an die Selbstwirksamkeit.
Das heißt, dass wenn der Hannes seinem Papa petzt, dass sein Bruder Frederik ihn gehauen hat, dann erhofft er sich davon einen größeren Effekt, als wenn der Hannes dem Frederik selbst sagt, hey du, das geht nicht klar. Wenn wir jetzt Papa durch Ordnungsamt ersetzen und hauen beispielsweise durch nachts laute Musik hören, dann wird klar, dass wir uns mit den Fragen, ob petzen oder nicht, auch noch sehr viel später im Leben rumschlagen.
Wenn man sich das nicht traut, sondern sagt, ach, meine Selbstwirksamkeit ist da sowieso viel zu gering und dann wird nur Streit und das ist alles furchtbar, deswegen rufe ich lieber beim Ordnungsamt an. Das finde ich neuralgisch.
Das heißt, dass wenn ich meinen eigenen Effekt auf die Umwelt so einschätze, dass ich selbst alleine sowieso nichts ausrichten kann, dann wende ich mich in meiner Hilflosigkeit an eine höhere Instanz. Früher an die Eltern oder Lehrer, heute eben an das Ordnungsamt, Polizei oder Vorgesetzte.
Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen die eigene Wirksamkeit tatsächlich gering ist Und da kann es ja sinnvoll sein, sowas auch mal zu melden. Es kann auch nicht sein, dass wir jedes Fehlverhalten einfach schlucken im Sinne von falsch verstandener Höflichkeit und nichts sagen.
Wenn der Nachbar jede Nacht die Musik aufdreht und einen offensichtlich zugekokst anschnauzt, wenn man persönlich im Pyjama beim Vorspricht, dann kann man auch ruhigen Gewissens mal petzen. Das hier geht also an dich, Marius H. aus dem ersten Stock rechts. Ja, genau an dich, du Proll. Seit Monaten beschallst du mich mitten in der Nacht mit deinem Eurotrash. Und ja, ich will nett sein, gelassen sein und über den Dingen stehen, aber deine Scheißmusik um 4 Uhr morgens treibt mich an den Rand meiner Coolness. Schluss mit aristotelischen Tugenden. Ganz kategorischer Imperativ interessiert dich sowieso nicht. Heute Nacht werde ich noch einmal zur Petzliese.
Lieber Marius, aus dem ersten Stock, der du Nachbar bist von Rebecca. Wir bieten dir die Möglichkeit, dich zu revanchieren und uns zu erklären, warum du solche Musik hörst. Du darfst petzen. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist wohl eines der schwierigsten Wörter im Bio-Unterricht. Desoxyribonukleinsäure. Kurz DNA. 65 Jahre ist es jetzt her, dass Forscher unser Erbgut entschlüsselt haben. Und einer der Beteiligten, der amerikanische Molekularbiologe und Nobelpreisträger James Watson, der feiert heute seinen 90. Grund genug für uns, diese bahnbrechende Entwicklung der DNA mal ganz kurz anzuschauen und Geburtstag zu feiern. Einer der Gäste ist der Forensiker und Kriminalbiologe Marc Benecke. Grüß dich, Marc.
Einen DNA-reichen guten Abend, lieber Thilo.
Was wärst du denn heute, bitteschön, ohne die Entdeckung vor 65 Jahren?
Wahrscheinlich irgendwie Käfer- oder Fledermausforscher. Ich bin ja eigentlich von Herzen, nicht nur eigentlich, ich bin von Herzen Biologe und untersuche bis heute auch alles, was kreucht und fleucht. Und ob man dazu weiß, wie genau das jetzt aufgebaut wird, indem man also so eine Art Handbuch hat, wo der ganze Aufbau des Körpers drinsteht und vor allen Dingen, wie es kopiert wird von den Eltern auf die Kinder oder zwischen den einzelnen Zellen 1:1, muss man dazu eigentlich gar nicht wissen. Man könnte sich ja auch mit der Vielfalt des Lebens beschäftigen.
Erklär uns das nochmal. 2 Molekularbiologen und ein Physiker haben damals den Nobelpreis dafür bekommen. Was macht denn der Physiker dabei?
Ja, das im Grunde genommen ist das eine physikalische Entdeckung gewesen. Man hat nämlich Röntgenstrahlen durch sehr hoch gereinigte Erbsubstanz durchgeschickt. Das hat genauer gesagt Rosalind Franklin gemacht. Die ist dann aber verstorben, bevor sie hoffentlich den Nobelpreis bekommen hätte. Für mich hat sie ihn bekommen. Bei mir im Labor hängt sie als Einzige, nicht Watson und Crick, sondern nur sie, weil man an der Röntgenbeugungsstruktur, also wenn man Röntgen durch diese hochgereinigte DNA schickt und wenn man sich anguckt, wie sie ausschaut, wenn sie mit mehr oder weniger Wasser zusammenschnurrt, dann kann man daraus ableiten, wie die einzelnen Bestandteile der Erbsubstanz, das ist in dem Fall also so eine Art Rückgrat und dann eben die Basen und die Phosphorgruppen, wie die aneinander hängen. Und das wäre ohne die Röntgenbeugungsmuster chemisch nicht möglich gewesen. Daher ist das im Grunde genommen eine physikalische Entdeckung. Den Nobelpreis gab es für Medizin, den kriegen aber auch Biologen und Biologinnen, zum Beispiel die Frau Nüsslein, die hat im Grunde auch eine biologische Entdeckung gemacht. Aber es gibt halt nur diesen Nobelpreis, also heißt er für Medizin und Physiologie und ich ergänze jetzt und Biologie.
Krebsforschung, Klonen, Verbrecher überführen. Was würdest du sagen? Welcher Bereich hat denn von dieser unglaublichen Entdeckung da vor 65 Jahren am meisten profitiert?
Also finanziell profitiert wird wahrscheinlich das Klonen haben. Wir wissen ja, dass Barbara Streisand jetzt ihr Schoßtier geklont hat und dass es sehr, sehr viele Rennpferde gibt. Und ich denke, damit lässt sich am leichtesten, am schnellsten und am döfsten Geld verdienen. Dann ist es natürlich in der medizinischen Forschung sehr wichtig geworden, weil wir dadurch individuelle Krebstherapien entwickeln können, die wirklich, also wenn man das mal erlebt, wenn Menschen da geheilt werden durch so eine ganz stark angepasste Therapie, das ist eigentlich wie ein Wunder für mich als kleiner Biologe, der sowieso alles ganz spannend findet. Und in der kriminalistischen Forschung hat es natürlich dazu geführt, dass die Abstände, bis wir eine Spur, die auch nicht zum Täter führen muss, aber die auch Menschen ausschließen kann, aber dass wir jedenfalls eine brauchbare Spur schneller kriegen, die sehr hohe Aussagekraft hat, das ist natürlich auch eine ganz geile Sache. Also ich würde mal sagen, wertvoll ist alles 3.
Würdest du sagen, dass man mit dieser Entdeckung, dieser Doppelhelix, das menschliche Genom jetzt wirklich vollständig verstanden hat?
Ja, man hat sehr viel verstanden. Was wir noch nicht genau wissen, was die sogenannte Junk, sozusagen Müll-DNA, haben wir die früher im Studium genannt. Die macht ungefähr 95-96% der Erbsubstanz aus. Und die besteht aus lauter Schaltern und Steuerelementen. Und dann gibt es auch noch etwas, was nicht direkt in der DNA liegt, sondern draußen dran kommt, die sogenannte Methylierung. Und dann gibt es auch noch Einflüsse, die tatsächlich durch deine Umwelt entstehen, die aber eben natürlich vermittelt werden müssen an die Erbsubstanz. Und es gibt auch noch ein paar andere Sorten Erbsubstanz. Also am Ende des Tages werden wir noch sehr, sehr viel zu forschen haben. Wichtig war schon sehr, sehr früh die Erkenntnis, dass es eben keine echten Unterschiede zwischen Menschen gibt im Sinne von irgendwelchen Intelligenzunterschieden, die nennenswert wären, oder Rassenunterschieden, weil man das in letzter Zeit wieder hört. Das wurde schon sehr, sehr früh erforscht, dass das Quatsch ist. Und alles Weitere ist offen. Man wird am Ende des Tages wirklich Dinge tun können, über die wir heute noch gar nicht nachdenken können, während wir hier sprechen.
Ja, was man bisher jetzt ja schon kann, ist Kriminelle fassen oder überführen, eigener Stammbaum ein bisschen nachstöbern, und das alles, weil man vor 65 Jahren da drauf gekommen ist, dass es eine DNA gibt. Ganz lieben Dank für das Gespräch, Marc Benecke. Schönes Wochenende.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Schönes Wochenende.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir kommen zu zwei Jungs, die nicht gerade zimperlich sind von ihrer Statur und auch nicht in ihren Lyrics. Kollega und Farid Bang haben in ihrem Album Jung, Brutal und Gutaussehend 3 eine Bonus-EP, Titel 0815, und da hören wir Folgendes.
Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet, mein Körper definiert als vom Auschwitz insassen.
Das geht zu weit, fand die Bild-Zeitung letzte Woche, und der Bundesverband Musikindustrie hatte den Echo-Ethikrat eingeschaltet, denn das war die Frage auch, darf das Rapper-Duo mit sowas für den Musikpreis Echo nominiert werden? Jetzt gibt es eine Antwort, und Pascal kennt sie.
Ja, die Antwort lautet ja, die beiden sind nominiert. Der 7-köpfige Ethikrat hat getagt und heute so entschieden. Damit sind Kollega und Farid Bang am nächsten Donnerstag dabei.
Wie hat denn dieser Ethikrat das begründet?
Ja, es heißt, ein formaler Ausschluss sei nicht der richtige Weg, sagt der Vorsitzende des Beirats, das ist Wolfgang Börnsen. Man habe intensiv und kontrovers diskutiert, es sei auch ein absoluter Grenzfall eben zwischen Meinungs- und Kunstfreiheit und anderen elementaren Grundrechten. Ja, dieser Text 0815 sei provozierend, respektlos und voller Gewalt. So viel haben die dann auch zugestanden.
Ja, schön, aber es ist natürlich eine ganz schöne Gratwanderung in diesem Fall, gerade beim Echo auch, die Band Frei Wild, die wird ja für rechtsextremistische Motive kritisiert, war 2013, glaube ich, rausgeflogen, hatte dann aber 2016 auch noch eine Auszeichnung bekommen dann, ne?
Ja, das spielt ja hier mit rein, ne? Erst seit 2013 gibt es ja genau deshalb diesen Ethikrat.
Heikle Kiste. Gibt's Reaktionen?
Ja, vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Das seien gewaltverherrlichende Texte, lässt er verlauten. Die Nominierung werfe die Frage auf, ob die Echo-Preisverleihung noch seriös sei.
Kollega und Farid Bang sind nominiert für ein Echo. So viel halten wir fest, trotz heftiger Kritik an ihren Texten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gleiches Wochenende, aber die schlagen zu am Wochenende. Die Birkenpollen, das sind nämlich tolle Aussichten fürs Wochenende für die Birke und ihre Pollen, sagt zumindest Thomas Dümmel, Meteorologe von der Freien Universität in Berlin. Es ist warm, ja, es ist tolles Wetter, das freut die Birke auch, und deswegen lässt sie ihre Pollen in die Luft. Zeit für den Rückschlag. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge ist selber betroffen, kennt die Birkenpollenallergie aus nächster Nähe. Opfer schnieft, weiß aber auch, was wir dagegen tun. Klassisch können wir Allergietabletten nehmen, ja. Was kann ich denn machen, damit mich's am Wochenende jetzt nicht völlig umhaut?
Fangen wir mal bei der Vorbereitung zu Hause an. Also ich teile meine Wohnung in kontaminiert und nicht kontaminiert. Also es gibt dann quasi eine Pollenzone, zum Beispiel im Flur, und eine pollenfreie Zone im Schlafzimmer. Das heißt, mit den Klamotten, die du draußen an der pollenverschmutzten Luft trägst, darfst du dann nicht ins Schlafzimmer, weil du sonst Pollen da reinschleppst. Also leg dir am besten Jogging-Sachen bereit, die du dann anziehen kannst. Ist ja auch vielleicht eine gute Ausrede für die Jogginghose. Und die Klamotten, mit denen du draußen warst, dann nicht ausschütteln, sondern direkt in den Wäschekorb packen oder sofort in die Trommel.
Okay, jetzt nehme ich auch mal an, Wäsche zum Trocknen vermutlich auch nicht raushängen, weil dann hat man die ganze Suppe drin.
Nee, genau, das geht gar nicht. Da fangen sich die Pollen dann drin. Gilt übrigens auch für die Haare. Bei mir fangen die sich da auch immer ganz gut drin. Ich wasche die dann einfach abends vorm Schlafengehen mit klarem Wasser durch oder mache so eine Bürste mit so Naturborsten nass und kämme die dann damit durch. Tagsüber hochstecken geht auch.
Okay, und das hilft alles.
Genau.
Bleiben wir beim Schlafzimmer. Der pollenfreien Zone muss man natürlich zwischendurch auch mal lüften. Dann kommen sie ja wiederum rein.
Ja, genau. Was da hilft, ist so ein Pollengitter am Fenster. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mückennetz, nur filziger. Und das kann man sich dann in den Fensterrahmen kleben, damit die Pollen dann gar nicht erst in den Raum kommen. Auf so Tippsseiten im Internet heißt das auch, dass man, wenn man dann auf dem Land wohnt, abends lüften soll und in der Stadt morgens, weil die Pollenflugzeiten unterschiedlich sind. Das hält der Allergologe Professor Kleine-Tebbe aber für nicht so sinnvoll.
Diese generellen Beobachtungen sind ja letztlich Verallgemeinerung. Und das ist sehr stark von der täglichen Wetterlage abhängig. Deswegen, alle diese Dinge, die werden hinfällig, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen eine satte Regenperiode bekommen. Dann werden die Pollen runtergewaschen und dann ist Ruhe mit der Allergie.
Wer super penibel sein will und die Pollen aber um jeden Preis überlisten will, der müsste also quasi für sich selber im Wohnort Kalender führen über seine Beschwerden und über den Tag hinweg über die Zeit und dann immer auch das Wetter eintragen und dann könnte man sich sozusagen so einen persönlichen Pollenkalender zusammenstellen.
Ja, das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber es klingt auch gut. Für die Wohnung klingt es aber auch so ein bisschen nach Verschanzung. Wenn man jetzt keine Ausrede sucht, auf dem Sofa zu Hause rumzumümmeln und Serien zu gucken, wie kann man sich vorbereiten, wenn man rausgeht?
Ja, das wird leider ziemlich schwierig. Alle möglichen Mittel hier, Schutzanzug, Atemmaske, was auch immer, das bringt eigentlich im Endeffekt nichts. Die Pollen, die sind ja so winzig klein und sobald du rausgehst, können die einfach in jede Ecke. Da würde ich persönlich echt sagen, schön mit Nasenspray, Augentropfen, Allergietabletten eindecken und vielleicht ein bisschen Mitgefühl mit den Birken haben. Die verteilen die ganzen Pollen nämlich auch nur in der Luft, weil sie sich selber schützen wollen.
Aha, vor was wollen die sich denn schützen?
Vor Bakterien, Viren oder Pilzen. Professor Kleine-Tebbe hat mir gesagt, dass die Proteine, also die Bestandteile, die Allergien bei uns auslösen, den Pflanzen zum Beispiel in trockenen Phasen helfen.
Wir wissen, dass eben gerade bei längeren Stressperioden diese Proteine verstärkt freigesetzt werden und dort eine wichtige Rolle spielen müssen, damit die Pflanze sozusagen mit diesen Stressperioden besser klarkommt.
Das heißt, die armen Birken, die sollten uns eigentlich leid tun, weil sie gerade sehr, sehr leiden?
Ja, bestimmt nicht alle. Die wollen sich ja auch einfach nur vermehren mit ihren ganzen Pollen. Aber einige Birken, die könnten da echt betroffen sein. Professor Kleine-Tebbe sagt, welche?
Da gibt es auch schon Untersuchungen, die gezeigt haben, dass eben solche pollentragenden Pflanzen in der Umgebung von stark befahrenen Straßen sehr viel mehr Allergene, auch mehr Pollen zum Teil produzieren als in anderer Umgebung.
Also nicht wundern, wenn die Stadtbirke neben dem Fenster besonders viel rausschickt. Sie findet die dicke Luft genauso ätzend wie wir.
Ein Herz für die Birke und ein Königreich für ein Pollengitter. Wochenende könnte die Birke alle ihre Pollen in die Luft loslassen. Ilka Knigge hat uns erklärt, wie wir uns am besten wappnen. Schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.